Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Four, four, two, take five.
Seien Sie herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Am Mikrofon ist Michael Langer und das sind unsere Themen. Das Geheimnis des singenden Hauses. Empfehlenswerte Ursendungen im September. Gehörgänge in Weimar und Basel. Sowie die portugiesischen Klangkünstler von Sonuç Kupia. Doch zunächst geht es um das Hörspiel des Monats.
90 Grad, 0 Minuten, 0 Sekunden Süd.
Ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Juni wurde eine Produktion des Südwestrundfunks. 90 Grad, 0 Minuten, 0 Sekunden Süd von Maren Kames, Milena Kipfmüller und Klaus Janek. Eines der drei Mitglieder der diesjährigen Jury ist der Komponist und Jazzmusiker Professor Georg Ruby, der an der Musikhochschule des Saarlandes unterrichtete. An ihn ging die Frage, was das Hörspiel von Kames, Kipfmüller und Janek preiswürdig gemacht hat.
Ich habe dieses Hörspiel beim ersten Hören schon als bewegend empfunden, deswegen, weil es mich da abgeholt hat, wo ich beruflich stehe. Nämlich, dass ein Werk nicht nur sich auf eine Textstrecke bezieht, sondern hier ein Thema vorhanden ist, aber genreübergreifend die Musik, aber auch die Geräusche und innerhalb der Textstrecke zwei Ebenen sind. Einmal dieses Logbuch, die imaginäre Reise zum Südpol und dann diese Erinnerungen an eine Kindheit, an eine Art von Heimat, sich so durchdrungen haben, dass in der einen Situation die Musik im Vordergrund war, dann der Text, die Sprache und diese Art von andauernder Zusammenarbeit dazu geführt haben bei mir, dass ich gemerkt habe, das ist zwar ein Hörspiel, aber auf der anderen Weise ist das auch ein akustisches Ereignis, das ich auch hören kann, ohne unbedingt diese Thematik zu begreifen auf Deutsch. Wenn ich ein ausländischer Mensch wäre, der kein Deutsch könnte, hätte ich es möglicherweise trotzdem absolut genossen, weil von der Art der Wechselwirkung gesprochener Sprache, Musik, Geräusche, es so unterhaltsam war und so abwechslungsreich, dass das allein schon mich fasziniert hat.
Findest dich Sonntagmorgen, 7:30, bei den Haubentauchern an den Gestaden, stierst in die Schlieren, seufzt die Aussicht bis blindlings, stehst knietief im Siel rings.
Sag mal so, wenn eine Lyrikerin oder ein Lyriker, wenn ich mit denen spreche und darauf abhebe, wenn ich fragen würde, was ist denn ihr oder dein besonderer Plan für das, was du schreibst, wird sehr oft vorkommen, dass sie sagen, dass der Klang, der die Sprache transportiert, gleichzeitig nicht nur eine untergeordnete Ebene ist, sondern eine Gleichzeitigkeit und eine ähnliche Wirkung haben sollte. Und von daher war das, weil ich schon sehr lange Hörspiele höre, immer für mich schon ein ganz wichtiges Ding. Klar, ich bin zufällig improvisierender Musiker. Möglicherweise hat das auch wieder damit zu tun. Aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, da ist der Herr Janek, der diese Musik macht. Wie ist die? Sondern ich sehe sie immer im Zusammenhang mit dem, was klanglich, und von da aus ist Lyrik auch für mich Musik, wenn sie gut gemacht ist, was passiert da insgesamt in der Melange?
90 Grad, 0 Minuten, 0 Sekunden Süd. Das Land ist weiß zu allen Seiten. Kaum irgendwas ist sichtbar. Fast alles wird verschluckt von diesen schieren Massen Schnee. Oder verschwindet in Schichten gleißenden Lichts. Von dem wenigen, das mir begegnet, kann das meiste nichts ausrichten. Über weite Strecken bleibt es einfach gleich.
Und dann gibt es zwei Punkte, die ich sehr interessant finde, weil zum einen ist es ja so, dass dieser Text schon in der Vorlage da war, aber die Marin Kames hat ja in ihrem Gedichtband Halb Taube, Halb Pfau, was eben ja auch im Zitat vorkam, schon Dinge formuliert, die hier anders angeordnet nochmal auftauchen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dieses Hörspiel ja auch anders produziert worden als die Mehrheit der normalen Hörspielproduktion, weil der SWR hat dem Team das Studio zur Verfügung gestellt und hat quasi gesagt, macht mal. Es ist also anders als sonst eine gewisse spezielle Zusammenarbeit zwischen diesen drei Ebenen, Regisseurin, Textautorin, Musik und Sound, vorprogrammiert gewesen. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass das Ergebnis dann auch entsprechend, so wie ich es eben gesagt habe, durchdrungen von diesen drei Ebenen stattgefunden hat und stattfindet.
Eine Ausbreitung ungeheurer Leerstellen, karge Brachen, Flächenwuchs, Stille.
Das Komfortable an dieser Situation, in dieser Jury zu sitzen, ist, dass ich bestimmte Hörspiele bekomme, die ich möglicherweise sonst verpassen würde.
Georg Rubi, Jahrgang 1953, ist eigenem Bekunden nach noch mit den Hörspielen von Günter Eich groß geworden und seither ein erklärter Liebhaber der Gattung. Und Hörspiele konsumiert er übrigens nicht erst als Juror, sondern schon immer viele.
Also ich höre bestimmt im Monat meine 20, 30 Hörspiele. Jetzt werden über die Akademie, was kriegen wir immer so ungefähr zwischen 12 und 15. Also das ist bei mir, was heißt Routine, das macht Spaß. Also ich bin es gewohnt, das zu tun und ich höre dann mehr das, als ich Musik im Auto höre. Und man hört es natürlich dann oft ganz anders, als man zu Hause im Wohnzimmer sitzt und dann das bestimmte Hörspiel antrackt, hätte ich mal fast gesagt. Und das ist halt auch eine ganz gute Ergänzung, wenn man es dann zum zweiten und dritten Mal hören kann, weil das wissen Sie bestimmt auch. Beim dritten Mal entdecken Sie andere Dinge als beim zweiten Mal, als beim ersten Mal.
Wie oft hören Sie die Hörspiele?
Dreimal. Alle. Selbst die, wo ich am Anfang denke, um Gottes Willen, das halte ich nicht aus, höre ich trotzdem. Weil ich weiß, sowas kann switchen, sowas kann sich verändern und die eigene Urteilskraft ist oft von Vorurteilen durchsetzt und die muss man bekämpfen, dass man sich einfach dann, auch das Wort zwingen ist gar nicht so richtig, dass man sich dazu kriegt, ein Hörspiel mehr als einmal zu hören und ich mache es dreimal.
Wenn die Jury dreimal hinhört, soweit der Komponist und Jazzmusiker Professor Georg Rubi. Er und seine Jurykollegen haben ausgezeichnet und gekürt zum Hörspiel des Monats 90 Grad, 0 Minuten, 0 Sekunden von Maren Kames, Milena Kipfmüller und Klaus Janek. Der Deutschlandfunk präsentiert Ihnen dieses Stück am kommenden Samstag, dem 7. September um 20.05 Uhr. Sonush Kupia, so heißt ein Kulturverein in Porto und auch das dort beheimatete Musiker- und Klangkunstkollektiv trägt diesen Namen, Sonush Kupia. Die Künstler betreiben ihre Sonoskopie, ihre Untersuchung, ihre Betrachtung von Klängen, anscheinend auch mit visuellen Mitteln, nebst allerlei maschinellen Geräuschen, die Musik in ihren Ohren sind. Tobias Wenzel, der die portugiesische Truppe auf ihrer Tournee in Kolumbien getroffen und in Medellin eines ihrer Konzerte besucht hat, sagt ihnen mehr.
Niemand hustet, niemand räuspert sich im Auditorium des MAM, des Museums für moderne Kunst in Medellin. Beim Konzert des Kollektivs Sonush Kupia versucht das vor allem junge Publikum, dahinter zu kommen, aus welchen Quellen die Klänge eigentlich stammen. Vier Männer in dunklen T-Shirts stehen auf der Bühne, hinter mit schwarzem Stoff bedeckten Tischen und bedienen irgendwelche Geräte. Die portugiesischen Klangkünstler wirken wie DJs aus einer anderen Welt. Auf die Leinwand hinter ihnen werden ihre Handgriffe projiziert. Trotzdem erkennt man kaum etwas, weil alles violett eingefärbt ist und kaleidoskopartig gespiegelt. Sind das etwa Medaillen, die ein Tasteninstrument spielen? Schlägt da, von einem Motor angetrieben, ein gebogenes Kabel eine gespannte Saite an? Eine Hand scheint etwas in ein Wasserbecken zu tauchen. Klar ist, hier musizieren Mensch und Maschine gemeinsam oder doch gegeneinander? Und wer dominiert dann wen? Phobos haben die Klangkünstler das Arrangement aus Apparaten genannt, die mit dem Computer verbunden sind. Phobos, das ist die Furcht, personifiziert im gleichnamigen griechischen Gott. Denn Maschinen und die Automatisierung machen Menschen Angst.
Noch denkt sich der Mensch die Funktion der Maschinen aus. In Zukunft denken Maschinen vielleicht Maschinen.
Enrique Fernandes und seine drei Kollegen machen keine Pause nach dem 45-Minuten-Konzert. Sie haben ihr Publikum auf die Bühne gebeten, erklären die Funktion jedes der rund 20 Instrumente, bis der letzte Zuschauer sich verabschiedet. Schmirgelpapier, Spiralen und kleine Holzspechte auf Federn werden zu Musikinstrumenten.
Keine Ahnung, was das hier ist. Sieht aus wie ein Uhrwerk. Das habe ich auch auf einem Flohmarkt gekauft. Wir suchen Gegenstände, die einen guten, klar definierten Klang haben. Die Händler halten uns für Spinner, wenn wir dann ausprobieren, wie die Dinge klingen.
Colloquially, the term artificial intelligence is applied when a machine mimics cognitive functions that humans associate with other human minds, such as learning and problem solving.
. 2015 war die erste Fassung von Phobos fertig. Mehr als 100 Gegenstände machten vollautomatisch Musik, setzten die Partituren von drei Komponisten um. Das Konzept hatte Gustavo Costa entwickelt.
E com o tempo fomos tentando expandir as possibilidades do instrumento automático.
Mit der Zeit haben wir damit begonnen, die Möglichkeiten des automatischen Instruments zu erweitern, und zwar um uns als menschliche Performer. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die vollautomatische Version von Phobos im Ausdruck beschränkt war. Es war eine gewisse Distanz und Kälte zwischen dem Publikum einerseits und dem Gehörten, also der Maschine, andererseits zu spüren. Die aktuelle Ausführung von Phobos klingt ein wenig organischer. Uns ist es jetzt wichtig, dass der Mensch ins Konzert eingreift.
Costa hat Vuvuzela-Klänge während einer Demonstration aufgenommen und überlagert und vermischt das Ergebnis nun live mit Geräuschen, die er erzeugt, indem er Schläuche, Gläser und Blechdosen in ein Wasserbecken taucht und wieder herauszieht. Dann nimmt er ein Smartphone in die Hand. Auf dem Bildschirm ist ein Foto seines 4-jährigen Sohnes zu sehen. Mit einem elektromagnetischen Mikrofon fährt er über das Gesicht seines Kindes und wandelt so Privates in futuristische Klänge.
O som realmente é importante e é importante de uma maneira geral, independentemente da música, para o ser humano.
Der Klang ist für den Menschen wichtig, ganz allgemein und unabhängig von der Musik.
Alberto Lopes.
O único sentido que nós não conseguimos desligar é a audição.
Der einzige Sinn, den wir nicht ausschalten können, ist das Gehör. Immer hören wir etwas. Es ist für uns von Sunush Kupia schon selbstverständlich, mit neuen Klängen zu experimentieren und sie auch anderen zu Gehör zu bringen. Im Grunde wollen wir Menschen fesseln und ihren Gehörsinn für etwas erweitern, was über konventionelle, gewohnte Klänge hinausgeht.
Für das Projekt Funambient hat das Kollektiv Sunush Kupia Künstler in ganz Portugal angeregt, die Klänge ihrer jeweiligen Stadt einzufangen, Klangkarten zu erstellen und sie künstlerisch zu bearbeiten. In Sonu ist wiederum eine Einladung auch und besonders an Kinder, durch Geräuschparcours völlig neue Klangräume zu entdecken. Solche Installationen wie auch Vorträge und Konzerte sind im Sonoscopia-Haus in Porto, dem Sitz des Kulturvereins, zu erleben. Auch kombinieren die vier Performer von Phobos in einem weiteren Projekt experimentelle Musik mit konventioneller. Alle vier haben eine klassische Ausbildung. Alberto Lopez ist studierter Gitarrist, Gustavo Costa Schlagzeuger und Perkussionist, Enrique Fernandes Kontrabassist und Thiago Angelou Posaunist. Aber auch ihn holt die Klangkunst immer wieder ein.
Gerade habe ich unten das Geräusch eines Lüftungskanals aufgenommen. Mich faszinieren nämlich die Geräusche und Resonanzen, die Lüftungsanlagen in unterschiedlich definierten akustischen Räumen machen.
Bei allen Sonoscopia-Mitgliedern ist die Gefahr einer Deformation professionelle, wie das die Franzosen nennen, groß.
Der Ausdruck trifft es ziemlich genau. Wenn wir von Sonoscopia nach Hause kommen, schalten wir nicht ab. Wir arbeiten praktisch 24 Stunden. Wir wachen mitten in der Nacht auf, weil wir über Klänge und musikalische Lösungen grübeln. Manchmal grenzt das schon an Besessenheit, aber ich glaube, dass Musik eine gewisse Besessenheit braucht.
Musik vive um bocadinho desta obsessão, portanto.
Wenn schon nicht besessen, so wirkte das Phobos-Team auf jeden Fall leidenschaftlich bei seinem Auftritt im Mediciner Kunstmuseum. Es hat das Publikum in den Bann gezogen und den Anstoß dazu gegeben, darüber nachzudenken, wie wohl die Begegnung zwischen Mensch und Maschine ausgeht. Bei Phobos und überhaupt.
Las promesas de las máquinas para nuestra vida.
Was versprechen uns die Maschinen für unser Leben? Weniger Arbeit? Ich merke bei Phobos, dass meist das Gegenteil der Fall ist. Je mehr Maschinen, je mehr Instrumente wir integrieren, desto mehr Arbeit machen sie uns. Das ist schon ein wenig paradox.
Tobias Wenzel stellte Ihnen das portugiesische Klangkunstkollektiv Sonoscopia vor. Es gibt immer wieder interessante Unternehmungen in einer weitgehend visuellen Kultur, der akustischen Umwelt mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den Bildern, die wir uns so machen. Anna Seibt stellt Ihnen nun zwei Projekte vor, die sich ganz auf das Hören konzentrieren, auf Soundwalks in Basel und Weimar.
Der sonnige Morgen in Weimar beginnt mit Yoga der besonderen Art. Aufmerksamkeitsübungen für die Ohren.
Dafür könnt ihr gerne die Augen schließen. Ist ein bisschen einfacher, sich dann darauf zu konzentrieren. Und versucht, so viel wie möglich zu hören in eurer Umgebung.
6 Menschen stehen im Kreis um Lena Löhr herum. Zusammen mit der Radioautorin Carina Pesch leitet die Ethnologin den Workshop Soundwalk in 3 Gehörgängen.
Und jetzt versucht mal, euer linkes Ohr zu verschließen. Die Hände bleiben unten. Und nur zu hören, was in das rechte Ohr kommt.
Die Stadt als Soundlandschaft bewusst wahrnehmen. Darum soll es bei diesem Spaziergangsworkshop gehen. Die erste Herausforderung: Wir dürfen eine Stunde lang nicht reden. Und auch Lena Löhr wird sich nur per Zeichensprache mit uns verständigen. Los geht es mit bloßen Ohren. Am Brunnen vorbei, über den Platz, zum Hintereingang eines Hotels. Wir bleiben auf dem Gehweg gegenüberstehen und lauschen. Die Hotelangestellten rauchen vor der Tür und unterhalten sich. Sobald ich meinen Blick von ihnen löse, höre ich aber auch noch viel mehr. Das entfernte Geklapper von Geschirr und aus einem Fenster tönt leise Musik. Weiter geht's mit weit geöffneten Ohren durch die Stadt. Lena Löhr fordert uns mit einer Geste dazu auf, die mitgebrachten Aufnahmegeräte anzuschalten und die daran angeschlossenen Kopfhörer aufzusetzen. Plötzlich eröffnet sich eine völlig neue akustische Welt. Klänge, denen man zuvor keine Beachtung geschenkt hat, treten nun deutlich hervor. Lena Löhr führt uns durch klingende Metallstäbe, hallende Hinterhöfe und an Luftschächten vorbei. Dann folgt die größte Herausforderung des akustischen Spaziergangs. In einem Park treffen wir auf die zweite Gruppe, die von Carina Pesch angeführt worden ist. Wir bekommen Schlafmasken ausgeteilt und sind von nun an blind. Mit den Händen auf den Schultern unseres Vordermenschen schlurfen wir vorsichtig durch die Innenstadt von Weimar. Es geht durch enge Gassen und an befahrenen Straßen vorbei. Hin und wieder überholt uns ein Fahrradfahrer oder wir hören die verwunderten Kommentare der Passanten. Es geht über holprigen Untergrund, Mäuerchen hinauf und Stufen hinab.
Vorsicht, kleiner Absatz.
Vor lauter Konzentration auf meinen Körper und die anderen Körper und Gegenstände um mich herum gerät das analytisch-ästhetische Hören für mich komplett in den Hintergrund. Der Rundgang endet in den Räumen der Bauhaus-Universität, hoch über den Dächern von Weimar. Als wir nach einer halben Stunde unsere Augenklappen wieder abnehmen dürfen, blinzeln wir erstmal etwas verstört ins grelle Sonnenlicht. Bei der anschließenden Feedbackrunde wird deutlich, dass jede und jeder ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt hat.
Ich finde, wenn man blind läuft, ist die Erfahrung am intensivsten. Am Ende war es so, dass es ausschließlich ums Hören ging und noch ein anderer Sinn auch verstärkt wurde, nämlich das Empfinden des Körpers und das Tasten. Und das fand ich eine sehr starke Kombination.
Ja, ich fand auch, dass so das blinde Hören jetzt eher so ein Orientierungshören dann war und das Hören über die Kopfhörer. Da war vielleicht irgendwie ein direkterer Fokus auf das Hören, was ich höre.
Und was war die Intention der Workshop-Leiterinnen?
Für mich ist das auch irgendwie so eine Art von Meditation auch. Also es ist ja auch diese Stunde einfach mal gar nicht sprechen in einer Gruppe. Ist ja, was man nie macht, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, unterhält man sich irgendwie immer und kommentiert immer sofort und verknüpft das mit anderen Erinnerungen und so. Und ich finde, es ist so eine Art und Weise, einfach eine Stunde in dem Moment zu sein und ganz intensiv wahrzunehmen. Und das ist für mich auch entspannt. Andere finden das auch anstrengend.
Ja, ich finde, das ist wie so eine Reise. Also die Reise im Gegensatz zum Urlaub. Also Urlaub ist so, ich liege am Strand, ich lehne mich zurück und ich mache so gar nichts und erhole mich. Und eine Reise ist ja durchaus so, ich habe auch diese Momente, aber ich habe auch Herausforderungen und ich habe auch Phasen, das ist anstrengend. Also es ist eine Herausforderung und dann aber auch irgendwie so ein Erlebnis, was so besonders ist, was man mitnimmt und was irgendwie bleibt.
Die Zuhörer auf eine Reise schicken, das will auch Sibylle Hauert mit ihrem Audio-Walk Hey Guide. Sie verwendet dafür allerdings sehr viel mehr Technik. Jeder Teilnehmer wird mit einem Smartphone und einem Kopfhörer ausgestattet. An dem Kopfhörer befindet sich ein Bewegungssensor. Das Smartphone trackt die GPS-Daten der Teilnehmer und leitet diese an eine App weiter. Je nachdem, wo im Raum man sich gerade befindet, werden dann Geräusche per Kopfhörer abgespielt, die die Schweizer Künstlerin vorher mit einer App im Raum verteilt hat.
Ich habe eine Karte, wo ich meinen Bereich, den ich bespielen möchte, habe ich vor mir. Ich kann ein Musikfeil nehmen und das ganz bestimmt platzieren an einer gewissen X- und Y-Koordinate, die einer GPS-X-Y-Koordinate entspricht. Und dann kommt aber das ganz Spezielle. Ich kann diesem Sound ganz viele Attribute zuweisen. Ich kann dieses Soundfeil nämlich nicht nur Stereo oder Mono abspielen, sondern ich kann auch sagen, ich möchte das binaural abspielen. Und das heißt, wenn jetzt links von mir der Rhein sich befindet, dann höre ich das Wasser links rauschen. Wenn ich den Kopf zu dem Rhein drehe, dann höre ich das Wasser rauschen von vorne. Und wenn ich mich umdrehe, dann habe ich es auf dem rechten Ohr. Also das Wasser bleibt da, wo es sein soll. Das Geräusch des Wassers.
Der Audioguide ist auf einen ganz bestimmten Ort abgestimmt. In diesem Fall auf den Rheinhafen in Basel.
Es ist eine Brache in diesem Sinn. Brachen sind ja so eine Art Lücken in dem Stadtgefüge. Die sind noch nicht so definiert, die lassen ganz viel offen. Diese eignen sich halt eben auch sehr gut zum Flanieren, zum ziellos Umherschweifen. Also es ist ein Ort, auf dem jetzt eine Zwischennutzung stattfindet. Es gibt einen Wagenplatz, wo Leute wohnen. Es gibt aber auch immer noch die alte Industrie. Es gibt noch die Hafenbahn, die sehr geräuschvoll auf dem Gelände verkehrt. Es gibt ein Geschäftshaus mit Menschen in Anzügen und Krawatten. Das ist halt dann auch so wie ein Stadtgebiet, wo ganz, ganz, ganz viele Menschen sich kreuzen. Ich habe dann ja auch bemerkt, dass ganz viele Leute, die jetzt nicht aus der Szene sind, sich gar nicht in diese Zwischennutzungsgelände wagen. Und die Kopfhörer sind so eine Art Eintrittskarte oder ich weiß auch nicht, eine Art Möglichkeit. Es gab verschiedene Argumente. Eine hat zum Beispiel zu mir gesagt, sie hat sich unsichtbar gefühlt. Sie konnte auch ganz nah zu anderen Menschen hingehen, ohne dass sie sich gestört hat. Vielleicht die anderen schon, aber sie sich selbst hat sich nicht. Oder eben andere Leute haben gesagt, wow, ich war noch gar nie da hinten bei der Skaterbahn, die habe ich noch gar nie bemerkt. Ja, man ist aufgefordert zu entdecken und durch das Instrument Kopfhörer bewaffnet, getraut man sich das auch.
Ursprünglich schwebte der Autorin ein sehr textlastiges, informatives Audiostück zur Geschichte und Entwicklung des Geländes vor. Doch dann entschied sie sich, den Fokus der Teilnehmenden mehr auf das zu lenken, was ist bzw. sein könnte.
Dann habe ich plötzlich bemerkt, dass diese Texte eigentlich dauernd stören. Also die hindern mich am Zuhören, also an den Ohren offen machen, weil ich dann ja immer auf den Inhalt konzentriert bin und gar nicht auf den Ort, in dem ich mich gerade befinde. Und dann habe ich mich entschlossen, das ganze Konzept über Bord zu werfen und dann stand ich blut da. Nackt heißt das auf Deutsch. Und so nackt habe ich dann das allererste gemacht, was man dann halt so macht. Man nimmt einfach Geräusche vor Ort auf. Und ich habe eigentlich erst im Nachhinein bemerkt, dass die Dissonanz, auch vor allem wenn ich sie dann sogar noch zeitlich einsetze, unheimlich interessant wird. Wenn man es zum Beispiel zeitlich versetzt, also das Gelände ist im Sommer sehr, sehr, sehr belebt, ist auch Badeanstalt, die Leute schwimmen da, grillen da, hören laute Musik, spielen Ping-Pong und dann so im Herbst verschwindet das so langsam. Und dann ist es natürlich wahnsinnig toll, dass du zwar noch an dem Ping-Pong-Tisch vorbeigehst, aber da spielen zwei Ping-Pong, aber es ist niemand da. Und da bekommt es nochmal eine andere Dimension.
Mit ihrem Audioguide eröffnet Sibylle Hauert aber nicht nur den Zuhörerinnen neue Perspektiven. Auch sie selbst hat durch ihre Arbeit gelernt, anders zu hören.
Ich habe zwar auch schon viel Musik gemacht, Klanginstallationen gemacht und ich habe noch wirklich sehr selten mich mit den Alltags- oder mit den Umgebungsgeräuschen beschäftigt. Und ich finde es wirklich unglaublich spannend, wie viel Information in diesen Geräuschen drinsteckt, die wir, um wahrscheinlich zu überleben, im tagtäglichen Leben dauernd wegfiltern. Wir können sagen, ist es schönes Wetter, ob es Nacht ist, ob ich mich ganz nah am Wasser befinde. Und all diese Informationen sind uns eigentlich gar nicht bewusst. Also ich habe so das Ohr als Wahrnehmungs- und eben als Informationsgeber eigentlich schon neu entdeckt, ja.
Anna Seibt berichtete über den Weimarer Workshop Soundwalk in drei Gehörgängen und den Baseler Audiowalk High Guide. Wir kommen nun zu den Hörspielpremieren des Monats, zu bevorstehenden Ursendungen in diesem September. Welche davon besonders hörenswert sind, sagt Ihnen unsere Gastkritikerin Angela Di Ciriaco-Sustorf.
Fast alle Wiener und viele Wien-Besucher kennen die Adresse. Berggasse 19 im 9. Wiener Bezirk. Im Herbst 1900 standen vor dem distinguierten Haus zwei Personen, die dringend Dr. Sigmund Freud zu sprechen wünschten, der dort wohnte und ordinierte. Es waren Ida Bauer und ihr Vater Philipp, ein vermögender Textilfabrikant, der seine 18-jährige Tochter wegen anhaltenden Hustens zu dem Arzt brachte, dessen neue Heilmethoden sich herumgesprochen hatten. Die Autorin des Hörspiels Ida, Katharina Adler, wurde 1980 in München geboren. Sie ist die Urenkelin von Ida Bauer, die nach ihrer Heirat mit dem Komponisten Ernst Adler dessen Namen trug. Katharina Adler hat vielfältiges Material zusammengetragen, aus dem ihr Debütroman entstand, der 2018 in Rheinbeck bei Hamburg erschienen ist. Auf dieser Prosaarbeit beruht das gleichnamige Hörspiel. Mehr und mehr verselbstständigt es sich durch den souveränen Umgang der Regie von Iris Dröge-Kamp mit dem Ausgangsmaterial jedoch als eigenständige künstlerische Gattung. Es konzentriert sich szenisch auf die Befreiung der Protagonistin von einer Übermacht gesellschaftlicher Zwänge und auf die zunehmende Autonomie gegenüber ihrem Arzt. Genau das macht dieses Hörspiel spannend und intelligent. In seiner 1905 entstandenen Veröffentlichung »Bruchstück einer Hysterieanalyse, der Fall Dora« verzeichnet Freud Anamnese und Verlauf. In Wahrheit hieß die Patientin jedoch Ida Bauer, ein kluges und eigenwilliges junges Mädchen, das mehr und mehr erkennt, welchen Zwängen nicht nur sie, sondern auch der Herr Doktor unterliegt. Zwangsläufig kommt es dadurch zu einer Auseinandersetzung der Autorin Katharina Adler mit der Psychoanalyse und mit Sigmund Freud. Das gegenwärtig unter Psychoanalytikern gelegentlich betriebene Freud-Bashing macht sie nicht mit. Sie lässt dem Arzt seine menschlichen Seiten, versteckt aber nicht seine Eitelkeit und eine befremdlich wirkende, durch und durch indiskrete Neugier auf intimste Empfindungen der Patientin. Ohne spürbare Empathie dringt er in Idas geheimstes Leben ein. Immerhin ist sie erst 18 Jahre, von den Gegebenheiten ihrer Zeit geprägt, tatsächlich in gewisser Weise noch ein Kind. Die akustische Umsetzung hätte Gefahr laufen können, Drastik und Grobheit auszuschlachten, die der Text durchaus, wenn auch dosiert, enthält. Die Regie von Iris Dröge-Kamp und die Komposition von Martina Eisenreich führen die Elemente dieses Hörspiels zu einem komplexen Gewebe zusammen, das der Sehnsucht nach Freiheit und Emanzipation ebenso Raum lässt wie dem Respekt vor menschlichen Schwächen. Die Schauspieler nehmen die subtile Stimmung auf und schaffen eine kammerspielartige Atmosphäre. Welche knisternden Geheimnisse und Gelüste jedoch hinter dem Geplauder lauern, hören Sie selbst. Franziska Hackl als Ida, Jens Harzer als ihr Vater, Marina Galitsch als dessen verheimlichte Geliebte Pepina Zelenka und Michael Rotschopf als Sigmund Freud.
Feine, lange Finger. Der Papa kann eine Oktave viel besser greifen als ich. Die Klavierspielerhände vom Papa mit dem Ehering. Bah! Ich will gar nicht wissen, wie oft dieser Ehering die Pepina schon an der Hand genommen hat.
So erklärt sich auch ihre Eifersucht auf die Pepina Zelenka. Die Frau Zelenka hat die Position an der Seite ihres Vaters eingenommen, die zuvor sie inne gehabt haben, während sie den Kranken pflegten, weil sich ihre Frau Mutter daraus zurückgezogen.
Soll ich denn wirklich eifersüchtig? Eifersucht hieße ja, dass ich an Pepinas Stelle vom Papa an der Hand genommen.
Kind, bist du so gut und schenkst mir nach.
Ja, Papa.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Ida von Katharina Adler in der Regie von Iris Dröge-Kamp. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks. Die Ursendung erfolgt am 18. September 2019 um 20.05 Uhr auf NDR Kultur. Danach steht die Sendung für 6 Monate zum Download bereit. Und nun zur zweiten Produktion meiner Auswahl aus den Hörspielangeboten im September.
Du schneidest dem Vogel die Flügel falsch ab. Du schneidest den Vogel die Flügel falsch ab. Du schneidest den Vogel die Flügel falsch ab.
So beginnt Mariam, kein Nachruf für euch. Ein neues Hörspiel von Dietmar Dath für den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Hörspiel und Medienkunst. Sperrig gibt sich der Titel des 1970 im Badischen Rheinfelden geborenen Journalisten und Prosaautors. Mit Mariam ist die hochdekorierte Mathematikerin Mariam Mirzakhani gemeint. Geboren wurde sie 1977 in Teheran, konnte eine Professur in Stanford, Kalifornien annehmen, wo sie hyperbolische Geometrie lehrte. 2015 wurde sie in die American Philosophical Society gewählt. Schon 2017, gerade einmal 40-jährig, erlag sie in Stanford einer Krebserkrankung. Das Leben dieser einzigartigen Frau birgt in sich schon Stoff genug für eine dokumentarische Sendung. Dietmar Dath begnügt sich damit jedoch nicht. Ihn interessiert nicht die Aufzählung biografischer Details, sondern die Metaebene. Er zeigt dies im fiktionalen Teil seines Textes. Hier schildert er den Zwiespalt einer Journalistin zwischen der täglichen Faktenwiedergabe und ihrer eigentlichen Neigung, dem poetischen, lyrischen Schreiben. Nebenbei gesagt ist dies eine Dichotomie, die auf einen autobiografischen Bezug zum Autor hinweist. Leben und Tod der persischen Mathematikerin sind im Grunde nur Katapult für diese Metaebene, die sich jedoch bald als gefährlich glatt erweist. Denn da, wo der Text in seinem wissenschaftlichen Teilbereich mit einer ausgesuchten Sprechweise aufwartet, da gleitet er in den journalistischen Szenen erstaunlich schnell und häufig ab ins Banale. Für die Inszenierung wurde mit Henry Hüster ein noch junger Regisseur gewonnen. Er wurde 1989 in Berlin geboren und war bislang vor allem im Theaterbereich tätig. Allerdings hat er 2018 für den Bayerischen Rundfunk bereits das Hörspiel Final Girls von Gerhild Steinbuch inszeniert und sich dabei mit dem akustischen Medium, mit seinen Besonderheiten und Möglichkeiten beschäftigt. Musikalische Stimmungsträger gelingen suggestiv, wenn auch gelegentlich die Loops, also klangliche Wiederholungen, recht breit und vordergründig angelegt sind. Die Theatererfahrung erkennt man jedoch daran, wie dieser junge Regisseur den Schauspieler Jens Harzer zu führen weiß. Sowohl er als auch der Protagonist loten das sarkastische und lakonische Potenzial des Textes aus, treiben seine gelegentlichen Überspitztheiten bewusst voran und überspielen gelegentliche didaktische Überfliegereien, ohne das intellektuelle Potenzial des Stückes zu beschädigen. Das macht Mariam, kein Nachruf für euch, hörenswert. Der Bayerische Rundfunk sendet das Hörspiel am 20. September 2019 um 21.05 Uhr. Das letzte Stück dieser Auswahl aus der September-Produktion der deutschen Rundfunksender gilt einer Autorin, die in vieler Hinsicht erstaunen und bewundern macht. Seit einer Reihe von Jahren hat sich die Dramaturgin des Deutschlandfunks Kultur, Ulrike Brinkmann, mit ihr beschäftigt. Diese Autorin, Etel Adnan, ist weithin bekannt in Frankreich, wo sie heute wieder lebt, und in den USA, wo sie lebte und lehrte. Dichterin von hohem Rang hatte die Poeta Doktor im kalifornischen San Rafael einen Lehrstuhl für Philosophie. Geboren wurde sie vor 94 Jahren in Beirut. Beide Eltern waren keine Libanesen, die Mutter Griechin, der Vater Syrer. Sie legten großen Wert darauf, dass ihre Tochter sowohl in der arabischen wie auch der westlichen Kultur zu Hause war. In Adnans gesamtem literarischen wie auch bildnerischen Schaffen ist die kosmopolitische Bildung verankert. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen dies. In Deutschland steht eine breite künstlerische Aufmerksamkeit ihrer Werke noch aus. Man darf es einen Glücksfall nennen, dass die vielfach ausgezeichnete Komponistin und Pianistin Ulrike Hage im Zuge ihrer ersten Zusammenarbeit an Etel Adnans epischem Poem »Nacht« auf einen noch unveröffentlichten Text stieß. »A Funeral March for the First Cosmonaut« – ein Trauermarsch für den ersten Kosmonauten. Er gilt den Problemen der Weltraumforschung und stützt sich dabei auf den ersten Pionier im Orbit, den russischen Astronauten Juri Gagarin. Vor ihm hatte man einen Hund ins All gejagt und dort seinem Schicksal, will sagen, dem sicheren Tod überlassen. Am 12. April 1961 umkreiste Gagarin mit seinem Raumschiff Vostok 1 in 108 Minuten die Erde. Nur 7 Jahre später, am 27. März 1968, kam er in seiner zweisitzigen MiG nahe Moskau ums Leben. Die Ursache für den Absturz ist bis heute nicht geklärt. In der Zusammenarbeit zwischen Autorin, Übersetzerin und Regisseurin entstand ein Requiem, in dem sich Text und Ton, Komposition und Improvisation verschränken. Subtil verflochtene Klavierklänge, der helle Sopran von Christina Anderson und die brüchige, suggestive Stimme der 94-jährigen Autorin vereinen sich zu einem akustischen Gespinst und fügen sich zu einer kleinen Polyphonie.
Afrikanische Trommeln, arabische Trommeln, amerikanische Trommeln, russische Trommeln, eine Trommel. Während die Sonne weinte, kam der tote Held aus der Schlacht zurück zu seiner Mutter, die er verfehlte. Mit kosmischer Geschwindigkeit, wie ein Gesang, mitten in einer lodernden Flamme fliegend.
Flying in the center of a furious blaze.
While the sun wept, the dead hero came back from battle.
Ulrike Hage hat hier zu einer eigenen Radikalität gefunden. Sie ist nicht brachial, ganz und gar nicht, aber entschieden. Diese künstlerische Dynamik weitet die Grenzen des Mediums und öffnet neue Dimensionen. Man kann daher davon ausgehen, dass nicht nur die Juroren inländischer Fachauszeichnungen, wie etwa auch die Jury des Karl-Schucker-Preises und anderer gewichtiger internationaler Würdigungen, diese außergewöhnliche Produktion zur Kenntnis nehmen werden. A Funeral March for the First Cosmonaut, ein Trauermarsch für den ersten Kosmonauten von Etel Adnan in der Regie von Ulrike Hage, sendet Deutschlandfunk Kultur am 15. September 2019 um 18.30 Uhr. Der Sendung folgt unmittelbar ein Gespräch mit der Autorin, das in Paris aufgezeichnet worden ist. Dieser Einblick in ihr Schaffen und Denken hat den Charakter eines Vermächtnisses. Die Menschheit, so sagt sie, sei auf dem Wege, zu einer neuen Spezies zu werden. Wir kümmern uns nicht um die Erde und das ist gefährlich. Denn, so schließt sie, die Erde ist noch immer die Mutter der Menschheit.
Sie hörten die Gastkritik aktueller Ursendungen von Angela Ciriaco-Susdorf. Die Titel der von ihr empfohlenen Stücke können Sie übrigens auch noch einmal nachschlagen, wie auch Beiträge dieser Sendung nachhören, auf unserem Portal Hörspiel und Feature unter deutschlandfunk.de. Und jetzt lüftet Anna Panknin das Geheimnis des singenden Hauses. Es geht um einen weiteren vergessenen Krimi-Klassiker aus der legendären Hörspielkartei des Deutschlandfunks. Ein neuer Fall von Karteileiche.
In der letzten Ausgabe des Hörspielmagazins haben wir Ihnen die Hörspielkartei des Deutschlandfunks vorgestellt, die auf ca. 100.000 maschinegetippten DIN A5 Blättern eine Art Schatzkartensammlung der Radiokunst darstellt. Und auch heute wollen wir Sie mit einer unserer schönsten Karteileichen bekannt machen, die im Mitternachtskrimi wieder zum Leben erwachen dürfen. Diesmal geht es um
Das Geheimnis des singenden Hauses. Ein unerhörter Kriminalfall. Aufgedeckt von Horst Eifler und Ruprecht Kurzrock.
Ein unerhörter Kriminalfall, so heißt es im Untertitel. Und wenn auch nicht ganz unerhört, so ist es doch ein kaum gehörtes Werk, das 1966 vom RIAS produziert, 53 Jahre im Archiv schlummerte. Gabriele Lamberts, Hüterin der Hörspielkartei.
Auch auf dieses Stück sind wir, wie so oft beim Archivieren, durch puren Zufall gestoßen. Eine fast leere alte Karteikarte mit Autor, Titel, Erstsendedatum, eine Wiederholung und dann war's das. Eine echte Karteileiche also.
Inspektor Harris?
Es ist mir schrecklich unangenehm.
Ja, was kann ich für Sie tun?
Jetzt, gerade zum Wochenende. Aber Sie müssen bitte sofort kommen.
Ja, worum handelt es sich denn?
Ich kann es nicht erklären. Sie singt schon wieder. Hören Sie diese grauenhafte Stimme. Ich halte es nicht mehr aus. Nummer 78, Grauen Lane, Richmond, bitte.
Mit wem spreche ich denn? Hallo? Abgehängt.
Während Inspektor Harris von Scotland Yard und sein Assistent Roberts sich in die Crown Lane begeben, um dem mysteriösen Anruf auf den Grund zu gehen, spreche ich mit Ulrich Gerhardt, der das Stück 1966 als junger Regisseur in Szene gesetzt hat. Ob er nach so langer Zeit und geschätzt 400 weiteren Hörspielproduktionen noch weiß, was es mit dem Geheimnis des Singenden Hauses auf sich hat?
Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich das gemacht habe, aber ich kenne den Stoff nicht mehr, habe den nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß nur, dass ich in der Produktion eine ganze Menge gelernt habe, weil wir haben damals ja immer noch mit Blenden gearbeitet und so weiter. Und der Eifler hat mir in der Produktion beigebracht, wie man einen harten Schnitt macht, ja, sodass er deutlicher ist. Ja. Das ist die präziseste Erinnerung, die ich an diese Produktion habe, dass es da um diese Finesse ging. Ja. Also es war fantastisch.
Fantastisch erscheint Harris und Roberts von Scotland Yard auch, was sie in der Crown Lane vorfinden. Der Ehemann der Anruferin, den sie eben noch vor Nummer 78 vernommen haben, liegt plötzlich röchelnd vor einem alten Landhaus, zu dem sie ein sonderbarer Gesang geführt hat.
Das ist doch derselbe Kerl. Wie kommt denn der hierher?
Auf der anderen Seite.
Tot.
Das hier, Sir, lag neben der Leiche.
Eine Schallplatte?
Bei seiner Ursendung lief das Geheimnis des singenden Hauses, das den Hörern im Teaser eine schlaflose Nacht prophezeite, interessanterweise als Feature unter dem für einen Krimi nicht gerade vielversprechenden Reihentitel Kulturelles Wort und Vorträge. Wie kam es dazu?
Die eigentlichen Experimente fanden in der Zeit beim Feature und bei der Literatur statt. Da waren wir sehr innovativ, weil unser Hörspielchef, den ich sehr verehrt habe, damals also wirklich etwas altmodische Hörspiele machte. So mussten wir das in anderen Abteilungen machen.
Um Experimente ganz besonderer Art geht es auch im Geheimnis des singenden Hauses, wie Inspektor Harris recht bald feststellen muss. Das Landhaus gehört einem alleinstehenden Professor. Aber so alleine ist er dann doch nicht.
Ach ja, ich vergaß. Hannah, meine Sekretärin.
Und dann gibt es da noch eine weitere Dame im Keller.
Oh, die Puppe.
Eine Puppe?
Ja, eine lebensgroße, sehr lebensechte chinesische Puppe.
Won Yong Li. Ich habe sie aus dem fernen Osten mitgebracht.
Kaum haben sich die Ermittler einen Überblick über den tatsächlichen Personenbestand im Professorenhaushalt verschafft, wird dieser sogleich wieder dezimiert.
Sir, er ist verschwunden.
Was soll das heißen, Roberts? Wer ist verschwunden?
Ich kann es mir auch nicht erklären, aber plötzlich war er verschwunden. Hier, im Laboratorium.
Ich wusste nicht, dass die Kriminalpolizei so viel Fantasie hat.
Was wird hier eigentlich gespielt? Erklären Sie mir gefälligst, Roberts, was ist hier vorgefallen? Wo ist Professor Wennerschild?
Er saß hier auf dem Sessel, Sir.
Er saß also so in dem Sessel, wie ich jetzt hier sitze.
Genau so.
Inspektor! Inspektor Harris!
Oh nein. Ist das komisch? Jetzt ist er auch weg.
Mehr wollen wir hier nicht verraten, denn auch Sie sollen ja nicht um Ihre schlaflose Nacht gebracht werden, wenn wir das Geheimnis des singenden Hauses am 14. September im Mitternachtskrimi wiederholen. Dass dieser unerhörte Fall ums Verschwinden und um tendenziell tödliche Tonträger, der selbst so lange in den Tiefen des Archivs verschwunden war, nun wieder das Licht des Tages oder jedenfalls das Mondlicht der Krimi-Mitternacht erblicken darf, soll kein Einzelfall bleiben. Wir haben noch so einige Karteileichen für Sie ausgegraben, die wir in den folgenden Monaten mitternächtlich wieder auferstehen lassen wollen.
Ich denke, dass die Archive ein unglaublicher Schatz sind und sie repräsentieren ja eigentlich so kulturelles Bewusstsein, kulturelle Leistungen über die vielen, vielen Jahrzehnte, die wir Radio gemacht haben. Und wenn ich was in einem Sender zu sagen hätte, das Archiv stünde ganz oben, ja, in der Verwertung für Programmbestandteile. Also ich würde auf jeden Fall ganz viel dort suchen und auch garantiert finden.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Das nächste Hörspielmagazin kommt am Dienstag, dem 1. Oktober um 20.10 Uhr. Für heute verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Michael Langer.